Schönen guten Morgen auch von meiner Seite und herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich denke, das war ein gutes Einstiegslied, zugleich ein Lobpreislied. Der Lobpreis soll uns ja zum einen auf Gott orientieren, gerade auch aufgrund dieses Textes, dass wir mal abschalten vom Sturm des Alltags. Und ich denke, ich wage es mal zu sagen, bei allen von uns war es eine stürmische Woche, schon nur durch die Nachrichten, die man gehört hat. Ob es innerlich stürmisch war oder äußerlich, mit verschiedenen äußeren Herausforderungen sei dahingestellt. Aber wenn wir in den Gottesdienst kommen, dann geht es darum, dass wir uns auf Gott, auf das Wesentliche konzentrieren, dass wir versuchen abzuschalten, auch wenn es uns nicht immer gelingt, aber dass wir einfach in Gottes Welt eintauchen. Das ist das eine, der eine Zweck des Lobpreises, einfach innerlich stille zu werden. Aber der andere Zweck, der Hauptzweck, will ich mal sagen, ist, Gott wirklich zu loben, Gott anzubeten für das, wer er ist und auch für das, was er für uns getan hat. Ich denke, das kann man so in zwei teilen. Ist jetzt nicht mein Thema heute. Anbetung bedeutet, dass ich staune über Gott. Du bist ein starker Turm. Ich denke an ihn, an sein Wesen, an den, wer er ist. Ich bewundere ihn. Ich staune über ihn als Person. Das heißt Anbetung. Und Lobpreis bedeutet, ihn zu loben für das, was er für uns getan hat und tut. Und beides hat seine Berechtigung, beides hält sich, sagen wir, im Gleichgewicht oder soll in unserem Leben eine große Rolle spielen, in unserer Zeit mit Gott. Und darum ist es so wichtig, dass wir unsere Gottesdienste mit Lobpreis einleiten, einfach auch, um uns dann zu konzentrieren auf das, was Gott uns durch die Predigt sagt. Ist mir mal so ein Spruch eingefallen, den habe ich bei uns in der Gemeinde immer wieder gesagt, sage ich jetzt hier auch, wir sind hier, um Gott zu ehren und auf ihn zu hören. Das reimt sich. Wir sind hier, um Gott zu ehren und auf ihn zu hören. Und auch im Hören ehren wir ihn, denn wenn wir auf ihn hören, dann zeigen wir ihm, dass wir ihn ernst nehmen, dass uns sein Wort interessiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Da ist die Voraussetzung, dass das Wort Gottes überhaupt in uns eindringen kann. Und Herr, so danken wir dir, dass wir dein ewig gültiges Wort auch heute in Händen haben dürfen, in Freiheit hören dürfen. Herr, ich rechne damit, dass es auch heute unser Herzen berührt, dass es zu uns spricht, dass es seine Wirkung zeigt, dass es Frucht bringen wird, dass es unseren Alltag bereichern und prägen wird. Herr, danke, dass wir auftanken dürfen. Heute in dieser Gemeinschaft, aber dann auch im Alltag, dürfen wir an einer Dauertankstelle leben, weil du die Quelle des Lebens bist. So danken wir dir für dein Wort auch heute Morgen, das du in unsere Mitte legst. Und ich bete, dass du es segnest, dass es wirklich auf guten, fruchtbaren Boden fällt und reichlich Frucht bringt zu deiner Ehre und zu unserem Besten. In Jesu Namen soll es geschehen. Amen. Wenn wir das Wort Gottes betrachten, können und sollen wir es in zweierlei Hinsicht tun. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon so mit diesen Ausdrücken gesagt habe. Ich bin ein bisschen vergesslich jetzt mit zunehmendem Alter. Entschuldigt mir, wenn ich das eine oder andere auch wiederhole. Aber ist auch egal, Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Wir sollten das Wort Gottes und das, was Gott spricht und tut, zum einen aus der Hühnerperspektive sehen und zum anderen aus der Adlerperspektive. Die Hühner, wir haben bei uns in der Nachbarschaft Hühner und wir wissen alle, dass die Hühner sehr kurzsichtig immer nach dem nächsten Korn gucken oder nach dem ersten Grashalm oder nach irgendetwas Essbarem. Es geht ihnen ums Klein-Klein, um ihre unmittelbare Umgebung, um das, was gerade dran ist, um ihr Leben um ihre Existenz. Das würde ich mal Hühnerperspektive nennen. Und ein Stück weit geht's uns ja auch so. Auch wenn wir Menschen sind, sind wir doch sehr stark mit dem Alltag beschäftigt, mit dem, was wir zu tun haben, mit dem, was Gott in unserem Leben tut, mit dem, was uns innerlich umtreibt und wie wir damit fertig werden, mit den Kämpfen, die wir haben und letztlich mit unserer Existenz überhaupt an Körper, Seele und Geist. Aber genauso ist es auch wichtig für uns als Christen, Gottes Wort aus der Adlerperspektive zu betrachten. Der Adler, der sucht zwar auch nach Beute, aber der hat eine Weitsicht. Und ich möchte jetzt nicht auf das Bestreben des Adlers, Beute zu finden, zu sprechen kommen, sondern auf seine Weitsicht. Er sieht die Welt in einem viel größeren Radius. Er sieht sie von oben. Und ich denke, beides brauchen wir auch in der Betrachtung des Wortes Gottes und des Überlegens der Gedanken Gottes. Zum einen müssen wir das sehen, was Gott mit uns persönlich vorhat und wie wir unser Leben als Christen meistern können. Und die Bibel macht das sehr, sehr deutlich, dass es zum einen um diesen Bereich geht, aber zum anderen geht es auch um die große Perspektive Gottes, um den großen Plan Gottes, um die großen Ziele Gottes, um die große Vision Gottes, um diesen unfassbar mächtigen Plan, den wir kaum erfassen können mit unseren fünf Sinnen, den Gedanken Gottes, dem Herzen Gottes und all diesen Dingen. Nur als Beispiel: Die Bibel sagt, sowohl so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das sehe ich ein Stück weit als Adlerperspektive. Da geht es um den großen Plan Gottes, um die Liebe Gottes, die sich in Jesus offenbart hat. Und dann sind doch Verse wie, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Sagen wir mal Hühnerperspektive. Okay, es war eine lange Einleitung, meine Güte. Vielleicht war sie auch nötig, ich weiß ja nicht. Aber wenn ihr Bibel lest, könnt ihr das mal wirklich von diesen beiden Standpunkten betrachten und überlegen. Ich würde jetzt, wenn das ein Seminar hier wäre oder wenn wir im Bibelforum wären am Dienstag, würde ich meine Predigt mit einer Frage einleiten. Das tue ich jetzt zwar auch, aber ich warte jetzt nicht auf Antworten von euch. Das würde vielleicht auch zu lange dauern. Aber doch, um zu überlegen, also eine rhetorische Frage. Wenn ihr ein Generalthema, also heute geht es mir um die Adlerperspektive, ja? Wenn ihr ein Generalthema, das größte Thema der Weltgeschichte, so über den dunklen Sternenhimmel mit Leuchtschrift schreiben könntet, so dass man das in der ganzen Welt sieht, ein Thema, das für Himmel und Erde relevant ist, das für Himmel und Erde als das größte Thema gilt, das es überhaupt je gegeben hat und geben kann. Das größte Thema Gottes, die Vision Gottes schlechthin, das Herz, das geoffenbarte Herz Gottes schlechthin, der allgemein gültige Slogan für Himmel und Erde. Wie soll ich das noch beschreiben? Also das größte Thema Gottes. Was würdet ihr da sagen? Und ich kann mir vorstellen, dass es sehr unterschiedliche Antworten gibt. Dort, wo ich es dann auch wirklich mit einem Dialog gemacht habe, kamen wirklich sehr unterschiedliche Antworten. Und die waren alle auch okay und richtig. Und man hat gemerkt, dass die Leute wirklich sich Mühe geben, herauszufinden, was ist das größte Thema Gottes. Und trotzdem war ich in den meisten Fällen nicht in Übereinstimmung mit denen, die das gesagt haben, auch wenn das nicht falsch war, was sie gesagt haben, welches also dieses Schlagwort Gottes oder dieser Satz Gottes ist, der wirklich auch alle Zeiten übersteht und der allen Wirren der Zeit standhält. Also Gehen wir mal davon aus, dass eure Antworten alle richtig sind. Und trotzdem würde ich als das größte Thema der Weltgeschichte, und das wäre jetzt auch mein Thema heute, und das möchte ich heute mit euch betrachten. Aus meiner Sicht gibt es kein größeres Thema als Christus und seine Gemeinde. Jetzt seid ihr wahrscheinlich überrascht. Ich hoffe, dass ich es ein bisschen aufdröseln kann. Christus und seine Gemeinde, weil es im Universum, im Himmel und auf der Erde aus meiner Sicht kein größeres Thema gibt. Im Blick auf die Vision Gottes, auf die Absicht Gottes, auf das, was letztlich Gott konkret auch getan hat in Jesus Christus, seinem Sohn. Und dazu möchte ich einen Text lesen, der euch wahrscheinlich auch überraschen wird, und trotzdem möchte ich euch bitten, wirklich gut hinzuhören. Und zwar Epheser 5, die Verse 25 bis 32. Ihr werdet dann das Thema schon sehr bald rausfinden, auch wenn ihr feststellen werdet, dass dieser Text eigentlich ein ganz anderes Thema hat. Und trotzdem nicht ein ganz anderes Thema, sondern hier geht es um einen Vergleich. Ich schicke das schon voraus, damit wir den Zusammenhang besser verstehen. Epheser 5, Abvers 25, da heißt es: Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Soweit Gottes Wort. Dieses Geheimnis ist groß. Paulus bezeichnet diese ganze Sache als ein Geheimnis. Diese Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Ein Geheimnis ist etwas, was noch verborgen ist, was aber irgendwann offenbar wird. Und es kommt der Tag, wo es dann endgültig und in einer unfassbaren Weise für uns und für die Welt offenbar wird, was dieses größte Thema Gottes war und ist, nämlich, dass er für Christus eine Gemeinde aus dieser Welt herausgerufen hat. Und wir werden gleich sehen, wie das geschehen ist. Wieso kann man dies als das wichtigste Thema betrachten? Also, ich will das nicht nur behaupten, man kann sich da auch streiten darüber, nee, das sollen wir nicht. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber ich möchte meine Meinung hier mal ausbauen und unterstreichen, warum kann man Christus und seine Gemeinde als das wichtigste Thema des Himmels und der Erde bezeichnen. Ich denke zum einen, weil das Kostbarste, was Jesus im Himmel und auf der Erde hat, das Kostbarste, was Jesus im Himmel und auf der Erde hat, ist seine Gemeinde. Das muss man feststellen, denn wenn, und wir kommen noch mal gleich drauf, wenn die Bibel uns als die Braut von Jesus bezeichnet und wenn Paulus hier in diesem Abschnitt eben gerade diese Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Braut und Bräutigam so in den Raum stellt, dann müssen wir das sagen, das Kostbarste, was Christus hat, mal ganz abgesehen vom Vater, ist ganz klar, er und der Vater sind eins, darüber sprechen wir gar nicht, aber sonst ist es die Gemeinde. Zum anderen, auf der Welt gibt es nichts und auch gar nichts Vergleichbares mit der Gemeinde von Jesus Christus. Menschen, die Söhne und Töchter Gottes genannt werden, die Gemeinde von Jesus Christus sind, die Gottes Geist in sich tragen, ein Stück Gott in sich tragen. Kinder Gottes, ich sag's noch einmal, Söhne und Töchter Gottes sind. Diese Menschen sind mit nichts anderem zu vergleichen, mit nichts zu vergleichen. Das ist der höchste Status, den ein Mensch haben kann. Kind des Schöpfers des Universums. Lass dir das mal auf der Zunge, am besten im Herzen zergehen. Den Geist Gottes in sich tragen. Gott hat seinen Geist in all die hineingelegt, die Jesus Christus als ihren Herrn aufgenommen haben. Und solche Menschen sind mit nichts zu vergleichen. Menschen, die Botschafter des Himmels, die Botschafter Gottes, die Repräsentanten Gottes hier auf der Erde sind, können mit nichts verglichen werden. Und wenn Gott zum anderen seinen einzigen Sohn, das Kostbarste, was er hatte, auch da müssten wir jetzt nachdenken und wir können nie genug darüber nachdenken und werden das nie in seiner ganzen Fülle erfassen können als vielleicht im Himmel. Und auch dort werden wir nur staunend werden von einer Erkenntnis und Herrlichkeit zur anderen gehen und werden Gott nur anbeten können, wovon er uns befreit hat und was er für uns getan hat. Aber wenn Gott seinen Sohn für die Gemeinde geopfert hat, wenn Jesus nichts weniger als sein Leben für uns hingegeben hat, und wenn die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes die ist, für Christus eine Gemeinde vorzubereiten und sie letztlich Gott zuzuführen, sie für den Himmel vorzubereiten, dann gibt es aus meiner Sicht kein größeres Thema als Christus und seine Gemeinde. Gott hat seinen Sohn geopfert, Jesus hat sein Leben geopfert und der Heilige Geist hat als Hauptaufgabe für Christus eine Gemeinde vorzubereiten, sie von einem Level zum anderen zu führen. Und wenn sich die Engel im Himmel freuen über einen Sünder, der Buße tut, über einen Sünder, der Buße tut, heißt es in der Bibel, freut sich der Himmel, ist Party im Himmel, wie man so schön deutsch sagt heute. Dann gibt es aus meiner Sicht auch im Himmel kein größeres Thema als Christus und seine Gemeinde. Und übrigens, wenn wir daran denken, dass diese Welt außer der Gemeinde von Jesus wird alles auf dieser Welt vergehen. Alles, restlos alles. Wir wissen alle, was alles heißt. Alles. Alles Materielle und jede Institution und jeder Mensch, der nicht zu Christus gehört, wird leider ins Verderben gehen. Aber alles, was auf dieser Erde auch an materiellen Dingen ist, wird vergehen. Außer der Gemeinde von Jesus Christus. Die Gemeinde von Jesus ist die einzige Institution auf dieser Erde. Denken wir darüber nach. Das Einzige, das absolut Einzige auf dieser Erde, das nicht vergehen wird, das ewig leben wird, ist die Gemeinde von Jesus Christus. Und ich sag's jetzt schon, wohl dir, wenn du zu ihr gehörst. Wenn sich in Offenbarung 5, ich will den Text jetzt der Zeit wegen nicht mehr lesen, alle Wesen des Himmels sich vor dem Lamm beugen, der ganze Himmel ist stille und beugt sich vor dem geschlachteten Lamm. Das ist wirklich ein beeindruckender Abschnitt. Ich möchte ihn empfehlen, ihn zu Hause zu lesen. Wenn sie sich vor dem Lamm beugen, weil dieses Lamm, Jesus Christus, den Plan Gottes, den Wunsch Gottes, das Herz Gottes in dem, was es wollte, diesen Herzenswunsch Gottes erfüllt hat und sich hat schlachten lassen, sein Leben hingegeben hat, um für Gott Menschen zu erkaufen aus allen Stämmen und Völkern und Nationen. Lest bitte mal Offenbarung 5. Das ist ein Abschnitt, wo einem die Gänsehaut rauskommt. Wenn der ganze Himmel sich vor dem Lamm beugt, wie könnte es ein größeres Thema geben als Christus und seine Gemeinde? Nicht genug damit, wenn in Offenbarung 19 steht, dass das größte Fest des Himmels, oder wenn ihr wollt, wieder Party, das größte Fest des Himmels die Hochzeit des Lammes ist. Es hat nie im Himmel ein größeres Fest gegeben und wird auch danach kein größeres Fest geben als die Hochzeit des Lammes. Und so wird das bezeichnet. Darüber reden wir jetzt nicht. Im Himmel wird diese Hochzeit stattfinden, ja? Also der Bräutigam Jesus Christus empfängt seine Braut und feiert mit ihr Hochzeit für alle Ewigkeiten. Es gibt kein größeres Fest im Himmel. Und wenn es im Himmel kein größeres Fest gibt, was für ein größeres Thema könnte es geben als Christus und seine Gemeinde? Ich hoffe, langsam gebt ihr zu, dass das ein großes Thema ist. Also das Größte. Darum ist es durchaus berechtigt, sich darüber Gedanken zu machen. Zum ersten Mal im Neuen Testament oder im Wort Gottes überhaupt in diesem Zusammenhang kommt das Wort Gemeinde in Matthäus 16, Vers 18 vor, wo Jesus sagt, auf diesem Felsen, nämlich auf die Aussage von Petrus, dass er, Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes ist, da sagt Jesus dann, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Oder eine andere Übersetzung sagt, und die Pforten der Hölle sollen ihr nicht standhalten. Das ist nochmal eine Steigerung. Es ist nicht nur so, naja, die Gemeinde wird so einigermaßen den Pforten der Hölle standhalten. Sie wird gerade so noch überleben, so Oberkante, Unterlippe oder wie auch immer. Nein, die Pforten der Hölle werden der Gemeinde nicht standhalten. Die Gemeinde wird auf dem Vormarsch sein und das geschieht auch heute und über die ganzen Jahrhunderte. Die Gemeinde wird auf dem Vormarsch sein, wie es Reinhard Bonnke sagt, der Himmel wird bevölkert, die Hölle wird geplündert. Jeder Mensch, der zum Glauben an Jesus kommt, ist einer weniger in der Hölle. Gerade nächsten Sonntag wird in Stadt Oldendorf, in einer Gemeinde, zu der wir Kontakt haben, Taufe sein. 9 Menschen lassen sich taufen. Wie wunderbar, wie herrlich. Wir haben vom Wasserbad im Wort gesprochen, das ist damit gemeint. Also Jesus sagt hier, ich will meine Gemeinde bauen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Er sagt nicht, wir bemühen uns, eine neue Religion auf der Erde aufzurichten. Wir werden uns bemühen, Gottes Reich auf der Erde zu bauen. Er sagt auch nicht, ich werde einen geistlichen Tempel, etwas ganz Besonderes auf der Erde errichten oder mir ein heiliges Volk hervorrufen. Nein, ich werde meine Gemeinde bauen, sagt Jesus Christus. Schon allein dieser Vers müsste tiefer analysiert werden. Er sagt nicht, ich versuche es, ich gebe mir Mühe, ich fange mal an und mal sehen, was dabei rauskommt. Nein, ich werde es tun. Und daran wird mich niemand hindern, sagt Jesus. Er sagt doch nicht, ich werde einem Engel befehlen, dass er für mich eine Gemeinde baut. Und er sagt auch, meine Gemeinde. Und darum auch dieser Titel, Christus und seine Gemeinde. Somit merken wir, dass es hier um viel mehr geht als nur um Rettung der Menschen, so sehr die Rettung der Menschen ganz, ganz wichtig ist. Aber wenn Christus hier sagt, ich baue sie und das ist meine Gemeinde, dann lohnt es sich darüber nachzudenken. Und darum merken wir, er identifiziert sich mit uns. Da ist schon etwas von Beziehung die Rede. Da ist schon sein Traum, von seinem Traum die Rede, den er verwirklichen wird. Ich werde meine Gemeinde bauen. So ähnlich, als ob jemand sagt, ich baue mir ein Haus. Oder jeder Vergleich ist natürlich sehr, sehr schwach, wenn man jetzt Jesus und seine Gemeinde vergleicht. Aber nur Jeder Mensch hat in gewisser Weise einen Traum, was er verwirklichen will. Das ist sein Werk, das ist seine Vision, das ist seine Zukunft, das ist seine Geliebte, Christus und seine Gemeinde. Und darum kommen wir unweigerlich und müssen an diesem Punkt uns die Frage stellen, wer gehört dann zur Gemeinde von Jesus Christus? Ihr merkt, das ist alles Einleitung, ich bin noch gar nicht zur Predigt gekommen. Zur Gemeinde von Jesus Christus, anhand dieser Ausdrucksweise, wo es wirklich um eine Beziehung zu Jesus geht. Hier geht es um eine Gruppe von Menschen, die mit Jesus eine Verbindung haben. Ich und meine Gemeinde. Das ist eben etwas Persönliches, etwas Emotionales, will ich sogar sagen. Und darum zur Gemeinde von Jesus Christus gehört die Gesamtheit all der Menschen, die ihn zum einen als Gottes Sohn und Menschensohn anerkennt, die also weiß, Jesus ist Sohn Gottes, aber er ist Mensch geworden um meinetwillen. Zugleich die Menschen, die Jesus als Retter und als Herrn anerkennt, das ist ganz, ganz wichtig. Es reicht nicht, wenn Jesus nur mein Retter ist und meine Schuld vergibt. Das ist nur der eine Teil, das ist erst der Anfang. Aber Jesus will auch der Herr meines Lebens sein und deines Lebens. Er will dein Leben bestimmen, er will dein Leben führen, er will Chef in deinem Leben sein. Und darum die Gesamtheit all dieser Menschen, die Jesus als solchen anerkennen und das dann auch in der Taufe, im Wasserbad des Wortes, bezeugen und sich öffentlich zu Jesus stellen. Diese Menschen, die also einen ewigen Bund mit Gott geschlossen haben und ihn ewig und öffentlich demonstrieren, öffentlich meine ich für ewig, die gehören zur Gemeinde von Jesus. Die sind die Gemeinde von Jesus. Es ist also die Gesamtheit aller Menschen zu allen Zeiten, aus allen Nationen und Völkern, von der ganzen Erde, die Sammlung all dieser Menschen, die sich aber dann in der Ortsgemeinde versammeln, die in der Ortsgemeinde, wie ihr hier, eine geistliche Heimat haben, die sich versammeln, um Jesus anzubeten, um Gott zu preisen, die sich versammeln, um auf Gott zu hören, die sich versammeln, um sich gegenseitig zu ermutigen, die sich versammeln, um dem Heiligen Geist zu erlauben, das Werk Gottes in ihrer Mitte zu tun, jeder mit seinen Gaben und Fähigkeiten und geistlichen Eindrücken, mit dem, was Gott in seinem Leben getan hat und was Gott ihm zeigt und der Austausch diesbezüglich stattfindet. Das versteht Gott unter Gemeinde. Christus und seine Gemeinde. Seine Gemeinde also als Universalgemeinde, kann man sagen, und zum anderen konkretisiert sie sich in der lokalen Gemeinde. Jetzt möchte ich kurz auf vier Punkte zu sprechen kommen, die wir hier in diesem Text finden und die ich absolut ausschlaggebend finde. Und all diese Dinge, ihr merkt, das ist Adlerperspektive, hier geht es um den großen Plan, die große Vision Gottes, die uns aber genauso ermutigen kann, stärken kann, uns neuen Schub, neue Kraft geben kann, wie wenn Gott für unseren Alltag irgendetwas sagt, für irgendeine Alltagssituation. Wir brauchen beides. Und mich ermutigt das ungemein, wenn ich sehe, was seinen Plan Gott mit mir, mit uns hatte, was er dazu getan hat, dass dieser Plan in Erfüllung geht und wie er sich heutzutage Stück für Stück konkretisiert. Also ich habe gerade diese Tage haben wir im Internet von Gemeinden, von Roma-Gemeinden aus Rumänien gehört. Ich spreche Rumänisch und wir verstehen beide Rumänisch, Inge und ich, und hören uns auch sehr viele gute rumänische Predigten an. Ist erstaunlich, was für eine Erweckung unter den Roma in Rumänien ist. Das ist, was für Gemeinden, was für lebendige Gemeinden es da gibt und wie sie zuhauf sich taufen lassen. Es ist erstaunlich und wie eine Gemeinde dann die nächste Zweigemeinde gründet und wie sich das ausbreitet unter den Roma, die gerade in Rumänien, ich kenne das sehr wohl, ich bin dort aufgewachsen, wie verachtet die Roma da waren und was Gott unter ihnen tut, zeigt mir wieder neu, wie Gott sich nicht schert um das, was die Menschen sagen, sondern wie er sich wirklich um die Geringen, um die offenen Herzen sind, kümmert und wie Gott auch seine Pläne grundsätzlich hat. Hier steht als erstes, ihr Männer liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Also, interessant, wir sehen, wie zum einen die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde, ich sagte es schon, hier mit der Beziehung zwischen Mann und Frau verglichen wird, zwischen einem Ehepaar, zwischen Braut und Bräutigam, wenn ihr so wollt. Zum anderen aber müssen wir auch merken, und da ist die fast noch größere Herausforderung, dass Paulus hier die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe auf das Niveau der Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde hebt, meine Güte. Und darum geht er auch da so dringend und eindrücklich darauf ein. Aber ich will jetzt nicht so sehr über die Ehe sprechen, nur beleuchten, dass das hier ein Bild ist. Aber wir finden hier vier Dinge, die für uns absolut entscheidend sind und ganz wichtig sind. Und zwar heißt es hier, ihr Männer liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Der erste Punkt von Christus und seiner Gemeinde ist, Christus liebt seine Gemeinde. Gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also, darum verstehen wir auch das Bild der Hochzeit so gut, weil es hier wirklich um geoffenbarte Liebe geht, die zwei Menschen zusammengeführt hat. Darum dieses wunderbare Bild mit der Hochzeit in Offenbarung 19. Das griechische Wort für Ekklesia oder für Gemeinde bedeutet herausgerufen. Herausgerufen. Also, die Gemeinde sind Menschen, die den Ruf von Jesus gehört und verstanden haben, die darauf reagiert haben, die gemerkt haben, Jesus ruft mich, Jesus liebt mich und darauf gehe ich ein, darauf reagiere ich. Also es geht um eine ganz bewusste Entscheidung aufgrund der Liebe von Jesus Christus. Das, was Gott getan hat, das, was Christus getan hat, beruht als allererstes auf Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, aber hier heißt es, Christus liebt seine Gemeinde. Christus liebt dich. Auch schon bevor du zur Gemeinde gehörst, aber aus Liebe ruft er dich in seine Gemeinde. Ekklesia, die Herausgerufene, die Gerufene. Und darum ist es ganz klar, bei einer Liebesbeziehung geht es um eine persönliche Entscheidung, geht es um eine Antwort. Ich habe einen Ruf verstanden und ich reagiere positiv darauf. Das ist letztlich sehr pragmatisch gesagt, die Erklärung einer Liebesbeziehung. Ja, die Ekklesia ist die Herausgerufene. Es geht also um eine persönliche Entscheidung aufgrund der Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Also nichts mit Babytaufe. Babytaufe ist keine persönliche Entscheidung. Tut mir leid für alle, die daran glauben. Das ist ein großer, großer Irrtum. Ich gehe sogar so weit zu sagen, das ist religiöser Missbrauch, ein Baby zu taufen, weil ich den Menschen nicht frage, ob er das will. Und ohne sein Einverständnis, ihn zu taufen und ihm zu sagen, jetzt bist du Christ, das darf nicht sein. Das sollte es nicht geben. Das sollte eigentlich verboten werden, würde ich mal sagen. Christus liebt seine Gemeinde. Hier geht es also um sein Herz. Wie großartig, Wir folgen nicht einem Religionsstifter, der irgendwelche Ideen hatte und möglichst viele Anhänger suchte und sucht, der diesen Ansichten zustimmt, sondern hier geht es um den lebendigen Gott und seinen Sohn, der sagt, ich liebe euch und darum rufe ich euch. Und wohl dir, wenn du auf diesen Ruf antwortest, positiv antwortest. Das ist die Grundlage des Christseins. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Die Liebe Gottes. Und ich finde es so großartig, dass Paulus auch in diesem Abschnitt damit beginnt. Gleich wie Christus die Gemeinde geliebt. Stütze dich auf Gottes Liebe. Baue auf die Liebe von Christus. Rechne mit dieser Liebe, die nicht geringer ist als so, dass er sein Leben für dich gelassen hat. Zweitens, wir lesen hier in Vers 25, und sich selbst für sie hingegeben hat. Wenn es beim ersten Punkt um das Herz von Jesus ging, das Herz der Liebe, geht es jetzt um den Preis. Und auch da finde ich es so genial, er hat sich selbst für sie, für die Gemeinde hingegeben. Das müssen wir wirklich analysieren. Er, dem alle Reichtümer dieser Welt gehören, er, dem alle Wesen untertan sind, er, der alle Befehle, die man sich nur vorstellen könnte und Aufträge geben darf. Er gibt keine Aufträge, er gibt keine Befehle an jemand anderen, dass er einen Preis bringen soll. Er erkauft uns nicht mit allen Reichtümern dieser Welt, sondern er hat sich selbst hingegeben. Und das ist der allergrößte Beweis der Liebe Gottes, der Liebe von Jesus. Jesus sagt das selbst, keiner hat größere Liebe, und das leuchtet uns ja ein, als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Er hat sich selbst für sie, für die Gemeinde hingegeben. Das ist der deutlichste Ausdruck von einer intakten Liebesbeziehung. Jeder Mann, der seine Frau von Herzen liebt, und jede Frau, die ihren Mann von Herzen liebt, ist bereit, sein Leben für den anderen zu geben. Weil der Partner das Kostbarste ist, was man hat. Er hat sich selbst für sie hingegeben. Dieses Wort hingegeben gefällt mir so gut. Paulus hätte ja auch sagen können, Christus wurde darum von den Römern getötet, weil Christus die Gemeinde geliebt hat. Stimmt zwar, aber Jesus hat in Johannes 10 in den Versen 17 und 18 gesagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu nehmen. Ihr Lieben, Christus wurde nicht getötet. Schon gewissermaßen. Aber ihn hätte kein Mensch töten können. Er ist das Leben in sich. Er ist das Leben selbst. Ihm hätte niemand das Leben nehmen können, wenn er das nicht gewollt hätte. Und darum ist dieser Ausdruck hier so entscheidend, der sich selbst für sie hingegeben hat. Und darum bin ich so dankbar für diese Verse da in Johannes 10, weil Jesus das sehr deutlich erklärt. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus, als Zeugnis seiner Liebe. Paulus sagt in 1. Korinther 6, Vers 20, wir sind teuer erkauft. Jesus hat sich selbst hingegeben als Preis. Er hat unsere Schuld und Sünde ausgelöscht. Er hat den Preis dafür bezahlt. Er hat mit seinem Tod das Wort erfüllt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Er hat das Wort erfüllt aus Römer 6, der Tod ist der Sünde Sold. Die Sünde kann nur mit Tod bezahlt werden. Und damit nicht wir sterben müssen, musste ein anderer sterben. Aber am Tod, am Sterben, am Blut ging kein Weg vorbei, weil Gott das gesagt hat. Und darum war Jesus bereit, diesen höchsten Preis zu bezahlen. Und mit diesem Blut, das er vergossen hat, mit diesem Leben, das er hingegeben hat, hat er, wie es hier in Vers 26 dann heißt, uns gereinigt, so dass wir letztlich, wie es in Vers 27 dann heißt, keine Flecken oder Runzeln haben oder tadellos sind. Unfassbar, unbeschreiblich. Wir sollen einmal vor Gott tadellos sein, ohne einen Flecken, gereinigt von jeder Sünde, von jeder Schuld, von jeder Missetat, von jedem bösen Gedanken, von jeder bösen Tat, von allem, was Gott nicht gefällt, sind wir gereinigt, restlos, ohne Flecken. Das hat Jesus getan am Kreuz von Golgatha, indem er sich selbst hingegeben hat. Ihr seid teuer erkauft, nicht mit vergänglichem Silber, wie es Petrus sagt in seinem ersten Brief, sondern mit dem kostbaren Blut des Lammes Gottes, eines unbefleckten Lammes. Darum sollten wir schon sehr aufpassen, wie wir über die Gemeinde von Jesus reden. Es ist die Gemeinde von Jesus, auch wenn sie noch nicht makellos ist, aber sie wird es einmal sein. Auch wenn sie noch Flecken und Runzeln hat und ja, die Menschlichkeit noch ziemlich oder das Menschsein noch ziemlich sichtbar ist. Das wird unser Leben lang so sein. Aber wir kommen noch gleich auf den nächsten Punkt, dass Jesus sie verherrlichen wird. Aber die Grundlage hat Jesus geschaffen. Es ist seine Gemeinde, die er sich selbst mit seinem Blut erkauft hat. Es gibt keinen höheren Preis als das Blut des Sohnes Gottes, das geflossen ist. Und nur, darum ist auch logisch, nur wer dieses anerkennt, dieses Opfer Gottes, dieses Opfer von Jesus, nur der allein, kann Kind Gottes sein, kann zur Gemeinde von Jesus Christus gehören. Egal, ob er als Baby getauft ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass du dich entscheidest und dass du dich aufgrund deines Glaubens, aufgrund deiner Entscheidung für Jesus Christus, dann öffentlich taufen lässt und dich und Zeugnis gibst, dass du zu ihm gehörst. Also, Jesu Herz, er liebt dich und mich so sehr, dass er das Höchste gebracht hat, dass er den höchsten, den äußersten Weg gegangen ist. Aber das, was er getan hat, beruht auf Liebe, sein Herz voller Liebe. Zweitens, sein Preis, er starb für uns, sein Blut ist das Kostbarste, was es gibt. Wer sie mit dem kostbarsten Preis erkauft, den es überhaupt gibt. Drittens, und das haben wir in Matthäus 16 gelesen, Christus baut seine Gemeinde. Also er liebt sie, er starb für sie oder hat sich für sie hingegeben und dann baut er seine Gemeinde. Hier steht in Vers 26, damit er sie heilige. Damit er sie heilige, das bedeutet Arbeit. Und diese Arbeit beginnt natürlich, das ist die Grundvoraussetzung, dass er uns von unserer Schuld reinigt, dass er unsere Sünde beseitigt, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Aber jetzt beginnt die Arbeit. Klar, im Alten Testament heißt es schon, Gott sagt, du hast mir viel zu schaffen gemacht mit deinen Sünden. Und so zu schaffen, dass er seinen Sohn geben musste. Also die Arbeit beginnt schon bei der Sündenvergebung, aber dann baut Jesus seine Gemeinde. Er führt sie. Er inspiriert sie durch seinen Geist. Er korrigiert sie. Er sorgt dafür, dass sie Junge bekommt. Ebenso wie ein Hirte auf seine Herde sorgt. Er schützt sie. Er tut alles für sie. Schon ein Hirte, der seine Herde versorgt, der gibt alles für seine Herde, der lässt sein Leben für seine Herde. Darum auch dieser Vergleich aus Johannes 10 ist sehr, sehr eindrucksvoll. Ein guter Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Es kommt wieder aufs Gleiche. Ja, Da geht's um Liebe, um Hingabe, um ein Werk. Hier geht es nicht nur um etwas Äußeres oder um etwas, was ja nicht so wesentlich ist. Wir merken, das ganze Herz, die ganzen Gedanken, die ganze Vision Gottes und von Jesus ist konzentriert auf dieses Werk. Ich will meine Gemeinde bauen. Er ist also an der Arbeit bei uns. Hier steht in Vers 29, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Er nährt und pflegt es. Wir wissen alle, wenn ein Kind wachsen soll, muss es genährt und gepflegt werden. Schon auch wenn wir erwachsen sind, müssen wir genährt und gepflegt werden. Nur dann können wir leistungsfähig sein. Und das ist einfach faszinierend, dass Jesus sagt, nicht genug damit, dass ich die Gemeinde geliebt habe, nicht genug damit, dass ich mich für die Gemeinde hingegeben habe, mit dem höchsten Preis, den ich hätte bringen können. Aber jetzt arbeite ich auch noch an meiner Gemeinde. Auch heute hier am 14. November 2021 in der Gartenstraße 3. Und darüber hinaus, in allen lokalen Gemeinden dieser Welt, Gott sei Dank, dass es viele gibt. Und auch bei jedem Einzelnen persönlich, der hoffentlich zu einer lokalen Gemeinde gehört und der hoffentlich Jesus durch den Heiligen Geist an sich arbeiten lässt. Damit er sie heilige. Damit er sie heilige. Und dann kommen wir zum vierten. Also hier sehen wir seine Arbeit. Erstens sein Herz, zweitens der Preis, drittens seine Arbeit. Und viertens finden wir hier in Vers 27, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wir wissen aus anderen Bibelstellen, dass Jesus eigentlich die Gemeinde dann seinem Vater und dem Himmel vorstellen wird. Aber zuallererst hat er selber Interesse. Hier steht, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei. Also erstens, Christus liebt seine Gemeinde. Zweitens, Christus starb für seine Gemeinde. Drittens, Christus baut seine Gemeinde. Und viertens, Christus verherrlicht seine Gemeinde. Er bringt sie ans Ziel. Er wird sie ans Ziel bringen. Er wird sie verherrlichen. Er weiß es, dass ihm das gelingen wird, und es wird ihm gelingen. Er wird sie herrlich, makellos, tadellos, ohne Flecken und Runzeln. Stellt euch vor, sogar ohne Runzeln wird er sie sich selbst und dem Vater und dem ganzen Himmel darstellen. Kann mir vorstellen, aber eigentlich gar nicht vorstellen, wie Christus dann angesichts dessen, was wir vorhin gesagt haben, Offenbarung 5, dass der ganze Himmel sich beugt vor Christus, dem Lamm, und ihn preist, weil er für Gott Menschen aus der ganzen Menschheit, aus allen Nationen errettet hat mit seinem Blut. Bitte lest Offenbarung 5 heute Nachmittag. Aber abgesehen davon kann ich mir vorstellen, wie Christus dann dem ganzen Himmel dann seine Gemeinde präsentiert. So nach dem Motto, darf ich vorstellen? Meine Gemeinde, die ich geliebt habe, für die ich gestorben bin, an der ich gearbeitet habe. Und seht da, sie ist herrlich. Seht da, ohne Runzeln. Seht da, ohne Flecken. Seht da, gereinigt durch mein Blut. Seht da, sie sind treu geblieben bis zum Schluss. Seht da, sie haben auf mich gewartet. Wir haben bald Advent. Nächstes Mal werden wir uns über die Wiederkunft von Jesus Gedanken machen. Seht da, meine Gemeinde. Und so wie eigentlich normalerweise ein Bräutigam stolz ist auf seine schöne Braut. Und noch viel mehr wird Christus stolz sein auf seine Gemeinde. Christus und seine Gemeinde. Er wird sie verherrlichen. Die Bibel sagt, was unfassbar ist, wir haben gerade diese Woche in einer Hausgruppe, ich weiß nicht, wir hatten drei insgesamt, ich weiß nicht mehr, in welcher das war, darüber gesprochen, dass es eigentlich absolut unverständlich ist, dass wir Jesus einmal gleich sein werden. Nur so zum Nachlesen, Philipper 3, 21, wer es nachlesen möchte, oder 1. Johannes 3, Vers 2, 1. Johannes 3, Vers 2, wir werden ihm gleich sein. Also Christus hat sich nicht weniger vorgestellt, als dass seine Gemeinde ihm gleich sein wird. Ich weiß nicht, ob ihr das begreift, ich begreife das nicht. Nicht genug damit, wir werden mit ihm herrschen. Wir werden mit ihm auf dem Thron sitzen. Offenbarung 3, 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Oder Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Also ganz unterschiedliche Verse, die uns zeigen, dass wir einmal die Herrlichkeit von Jesus bekommen werden, dass wir mit ihm regieren werden, nicht nur im tausendjährigen Reich, da sowieso hier auf der Erde, sondern darüber hinaus, wir werden auf dem Thron sitzen, wir werden herrschen mit Christus. Das sind keine Märchen aus Tausend einer Nacht, sondern das ist Realität, absolute Realität, realer wie irgendetwas auf dieser Welt real ist. Gott sei Dank. Darum ist es das Wichtigste, der wichtigste Status, den ein Mensch haben kann, zur Gemeinde von Jesus Christus zu gehören. Ich weiß nicht, ich kenne viel aus diesem Raum nicht. Aber ich denke, diese Botschaft war auch für dich, für sie. Wenn sie das für sich persönlich annehmen, sagen, Jesus, ich habe jetzt erkannt, dass du mich liebst. Ich habe erkannt, dass du dich selbst für mich hingegeben hast, damit nicht ich ewig sterben muss, sondern du bist für mich gestorben, damit ich ewiges Leben, Vergebung meiner Schuld und den Status des von Gottes Kind bekommen kann. Und danke, dass du als Herr meines Lebens an mir arbeiten willst und mich einmal mit deiner Gemeinde verherrlichen willst. Wer das noch nie gesagt hat in seinem Leben, aber heute erkannt hat, dass das nötig ist und heute diesen Tag wahrnehmen will als einen Tag, wo er diese ganz persönliche, absolut notwendige Entscheidung treffen will, dann möchte ich herzlich einladen, das heute zu tun. Ich nehme gerne Zeit, nachher mit dem einen oder anderen zu sprechen, das Übergabegebet zu sprechen und heute festzumachen, dass Sie zur Gemeinde von Jesus Christus gehören. Kein anderer gehört zur Gemeinde von Jesus Christus, als der, der ihn, Jesus, der sein Leben für uns gelassen hat, persönlich in sein Leben eingeladen hat. Jesus sagt, ich bin der Weg. Niemand, niemand kommt zum Vater als durch mich. Und darum ist dieser Wert nicht hoch genug zu schätzen, zur Gemeinde von Jesus zu gehören. Diese Liebesbeziehung zu Jesus zu haben, auf den Bräutigam zu warten und alles dran zu setzen, egal was so der Alltag bringt. Alles dran zu setzen, das Ziel zu erreichen. Denn Ende gut ist alles gut. Der Anfang sagt noch nichts über das Ende. Vielleicht predige ich darüber auch hier mal. Einmal gerettet heißt nicht immer gerettet. Das hängt von uns ab, ob wir bis ans Ende durchhalten, ob wir bis ans Ende treu bleiben. Und darum möchte ich uns sehr ermutigen, diesen Christus neu zu erkennen, sich diesem Christus neu hinzugeben. Vielleicht ist auch jemand da, der noch nicht aufgrund seines Glaubens getauft ist. Nimm die Gelegenheit wahr und suche eine Möglichkeit, dich taufen zu lassen. Das Wasserbad im Wort oder das Wasserbad aufgrund des Wortes, aufgrund der Bibel, aufgrund meines Bekenntnisses, aufgrund der Verkündigung, dieses Wort kann man ganz unterschiedlich deuten. Das Wasserbad im Wort ist mit, das habe ich schon gesagt, das deutliche Bekenntnis, dass man zu Christus gehören will für alle Zeit. Preis sei ihm für sein Werk. Es gebührt ihm nicht nur unsere Anbetung und unser Lobpreis, es gebührt ihm, dass wir ihm unser Leben geben. Und nicht genug damit, wenn Christus seine Gemeinde baut, dann baut er sie mit Menschen. Und er möchte auch dich und mich einsetzen mit den Gaben und Fähigkeiten, die er dir gegeben hat und die er mir gegeben hat. Er möchte uns einsetzen, um durch uns seine Gemeinde zu bauen. Das ist sein Prinzip. Und darum frage ihn auch, Herr, wie kann ich dazu beitragen, dass deine Gemeinde gebaut wird? Denn das ist offensichtlich dein höchstes Ziel. Christus und seine Gemeinde. Halleluja für dieses Thema. Amen. Jesus, wir können uns nur beugen vor dir und dich anbeten. Wir haben eigentlich nur ganz schwache Worte, um das ein bisschen auszudrücken, was wir angesichts dieser ewigen, großartigen, unbeschreiblichen Wahrheiten empfinden. Und trotzdem kennst du unser Herz und weißt, was wir dir sagen würden. Oder wenn, sagen wir es mit Worten in einer neuen Sprache, die du uns durch deinen Geist gibst. Wie auch immer, Herr, wir wollen dich preisen. Wir wollen dir danken für das, was du getan hast und für das, was du aktuell an uns tust und für die Vision, die du für unser Leben hast. Und all das beruht auf deiner unbeschreiblichen, bedingungslosen Liebe. Und diese Liebe möchten wir anbeten, uns dieser Liebe hingeben. Wir möchten dir antworten mit unserer Liebe, mit unserer Hingabe, mit der Hingabe unseres Lebens an dich, dass du es führst, dass du etwas daraus machst zum Lob deiner Herrlichkeit. Darum bete ich, Herr, dass wenn jemand hier ist, der dich noch nicht persönlich als Erlöser und Herrn angenommen hat, Herr, ich bitte dich, dass du ihm keine Ruhe lässt, dass du ihm nachgehst, dass du ihm auch den Mut schenkst oder ihr, diesen Schritt zu tun, auf dich hin, denn du hast schon längst den Schritt auf uns hin getan. Herr, ich bitte dich, dass du diesen Menschen, die dein Wort gehört haben, Gnade schenkst, Ja zu sagen zu dir, zu antworten auf deinen Ruf. Lass es geschehen, hier in diesem Raum, an diesem Ort, aber auch überall, wo heute dein Evangelium verkündigt wird. Danke, Herr, dass du heute deine Gemeinde baust und danke für jeden, der dazugehört. So preisen wir dich und ich bete, dass dieses Wort, diese Wahrheit, dieses größte Thema aller Zeiten nachklingt in unseren Köpfen, in unseren Herzen, in unserem Leben, auch in der kommenden Woche. In Jesu Namen. Amen.